Hallo und herzlich willkommen zu Felgendreher und Friends, Diskussionen für Supply Chain Fans. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und ich freue mich heute mal wieder auf eine Live-Podcast-Aufnahme. Und zwar heute zur Abwechslung mal in München. Ich schaue in die erwartungsvollen Gesichter von Praktikern aus München, Logistik- und Supply Chain-Verantwortliche aus Handel und Industrie hier in München. Bin sehr, sehr gespannt auf die Diskussion heute, bin sehr, sehr gespannt auf die Gespräche nach der Diskussion. Neben mir habe ich sitzen Julian Fischer von McKinsey, der gleich einen Impulsvortrag halten wird zum Thema ohne Supply Chain Daten keine Supply Chain KI. Fragezeichen, Ausrufezeichen, Komma, Doppelpunkt, wie auch immer. Da steigen wir ein, denn ich habe schon häufig die Aussage gehört, ja, ist ja alles schön und gut, was irgendwann mal mit KI möglich ist bei uns im Fachbereich Supply Chain Logistik, aber wir haben die Daten einfach nicht. Wir haben so viele Datenprobleme, Stammdaten sind nicht gepflegt und wir haben die Daten in den Silos aus der Extended Supply Chain gar nicht und so weiter und so fort. Also über KI brauchen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Dann stelle ich mir die Frage, ist das tatsächlich so? Oder gibt es Möglichkeiten, wie man tatsächlich auch in so einer Situation jetzt schon oder in Zukunft mit Technologien arbeiten kann? Müssen nicht Chatbots sein. Die ersten denken sofort an Chatbots, aber es können KI-Agenten sein. Es kann auch No-Code-Lösung beispielsweise sein. Auch da können wir nachher nochmal vielleicht in diesem Rahmen oder nachher an der Bar drüber sprechen, was da alles für Möglichkeiten sind. Und ich habe Gisela Linge mit am Start, die Praktikerin in unserer Runde heute, VP Logistik bei Autoliv, einem Automobilzulieferer. Und ich habe eben schon ein bisschen gescherzt, dass ich wahrscheinlich glaube, dass Gisela sehr, sehr gestresst sein wird, weil es keine einfachen Zeiten sind. Bin gespannt, was Gisela heute so preisgeben wird in Bezug auf, wo gerade ihr Kopf steht, was alles so in der Supply Chain im Automotive-Bereich wohl los sein mag. Aber dann lass uns loslegen. Ich sage, Julian, the stage is yours. Ich freue mich auf deinen kurzen Impulsvortrag und dann möchte ich gerne mit euch in die Diskussion einsteigen.
Danke, Boris. Ich habe heute eins der spannendsten auf der langen Liste der langweiligen Themen dabei. Und zwar Stammdaten. Aber die Krux ist, Boris hat es schon gesagt, ohne Stammdaten keine KI, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Darauf wollen wir gleich eingehen. Ich habe heute, wie für McKinsey üblich, bei uns ist immer die magische Zahl 3, Gisela wird es noch wissen von früher, 3 Themen dabei. Und als erstes will ich tatsächlich kurz über Agenten sprechen. Dann über Daten, Datenstrukturen, Stammdaten, Transaktionsdaten und als letztes noch auf das Thema Rohrbrüche und Klempner eingehen. Lasst euch überraschen. Wenn wir anfangen mit Agenten. Ihr alle wisst, AI, GenAI ist wahnsinnig disruptiv. Wir vergleichen das oft mit dem Start des Containers in den 50er Jahren. Wenn man sagt, was der Container für die Logistik bedeutet hat, an Disruption, ist ähnlich zu dem, was gerade passiert. Und das Spannende ist, wir sind gleichzeitig noch in einer Phase, wo wir erst am Anfang stehen dessen. Ich vergleiche das oft ein Stück weit mit dem Anfang des Internets. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als ich und meine 2 Brüder den ersten Rechner hatten und erstmal angefangen haben, gesagt haben, das ist irgendwie cool, aber wir wissen noch nicht genau, was wir damit eigentlich anfangen sollen. Und das ist oft in der Diskussion, die ich habe mit Vorständen und Supply Chain Leitern ähnlich heute. Sie sagen, GenAI, ich verstehe das Konzept, das ist spannend. Was machen wir damit eigentlich? Weil der Fakt ist, wir sind heute noch wirklich in einer Pre-Awareness-Phase. Das heißt, wenn man es vergleicht, wir haben ungefähr 3 Milliarden WhatsApp-Nutzer global. ChatGPT sind nicht mal 10% davon. Das heißt, wir sind erst am Anfang dessen. Aber das Spannende ist, das werden wahrscheinlich viele von euch hier und auch von den Hörern draußen wissen, wenn ihr Lehrer seid, wenn ihr Professoren seid an der Uni, da ist es schon angekommen. Und ich habe letzte Woche gerade eine Diskussion gehabt mit einer Freundin, die Dozentin ist und sagte, du bekommst ein Referat eingereicht und das ist dermaßen gut. Was machst du denn da eigentlich jetzt? Wie gehst du denn damit um? Weil die Realität und ChatGPT so nah beieinander liegen können und wir oft noch gar nicht die Mittel haben und das Wissen haben, gerade im privaten Bereich, das auseinander zu dividieren und zu sagen, was heißt denn das eigentlich? Was bedeutet das für uns? Aber das Spannende ist, dass der private Bereich und vor allen Dingen die jüngere Generation da schon wahnsinnig weit ist. Ein Kollege von mir, der Rodney Semmel, hat letztes Jahr auf einer Konferenz gesagt, der größte Mehrwert, den GenAI und Large Language Models aktuell liefern, ist für Haustiere. Da habe ich ihn angeschaut und denke so, was? Haustiere? Und er sagte, naja, ich habe jetzt ungefähr 100 Use Cases gesehen und die sparen eigentlich jedem ungefähr 10 Minuten am Tag. Was mache ich mit den 10 Minuten? Ich komme früher nach Hause, ich laufe noch schnell eine Runde mit dem Hund oder streichle die Katze. Und wir sind noch an einem Punkt, wo wir solche Use Cases sehen, wo wahnsinnig viel passiert, aber das Skalieren dessen noch vor uns liegt. Und wir noch lernen müssen, was machen wir mit dieser Technologie eigentlich wirklich? Wie machen wir wirklich einen Unterschied?
Julia, eine kurze Zwischenfrage dazu, die ich übrigens auch Knut Alleke letzte Woche in Köln gestellt habe, der einen ähnlichen Vergleich gestartet hat in Hinsicht auf Container, wie der die Welt der Logistik und Supply Chain verändert hat. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich diese Technologie, in Anführungszeichen Container, tatsächlich durchgesetzt hat. Hier haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun, in der Hinsicht, dass es wirklich wie eine Welle über uns schwappt und wir natürlich gerade so in diesem, wenn du ein exponentielles Wachstum vorstellst, gerade an dieser Kurve sind, dieser Knick nach oben, wo es dann steil nach oben geht, das macht die Situation doch völlig anders als sowohl das Internet, was auch viele, viele Jahre gedauert hat, bis es bei uns in der Hosentasche angekommen ist, als vor allem auch Situationen wie vergangene Technologien, Seekontainer. Ne?
Also auf jeden Fall, ich denke auch, das ist was, was nicht morgen passieren wird. Aber das Spannende ist, wenn man sich anschaut, was viele der führenden wirklich Unternehmen machen, die ganz oben in den Rankings stehen, sie fangen an zu experimentieren und sagen, ich muss heute loslegen, ich muss heute anfangen, Wissen aufzubauen. Und auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür ich es morgen brauchen werde, muss ich anfangen, die Fähigkeiten aufzubauen. Ich denke, dass wir noch einige Jahre vor uns haben, dass wir wirklich die Anwendung, die Industrieanwendung in der breiten Masse haben, die wirklich zünden. Aber das Spannende ist, dass ja so viel Bewegung drin ist. Ihr habt wahrscheinlich alle die Announcements gesehen in den letzten Wochen rund um DeepSeek. Was nur die wenigsten haben kommen sehen, total disruptiv ist. Ich hoffe, von euch hat keiner Nvidia-Aktien, dann waren es schmerzvolle Wochen. Es ist aber Realität und es passiert viel und die Herangehensweise an Probleme ändert sich dadurch drastisch. Und gleichzeitig ist es so, dass ich denke, das wird auf keinen Fall so lange dauern wie bei Containern. Wird es morgen passieren? Nein. Wenn wir von 2030 reden, definitiv. Und die Veränderung, die wir sehen im Privatleben und im privaten Umfeld, wird auch sehr, sehr schnell bei uns in der Logistik, in der Planung Einzug halten. Wenn wir nochmal einen kurzen Blick werfen auf GenAI, sehen wir heute eigentlich drei Themen, wo wirklich schon Anwendung stattfindet. Und wir sagen, das ist was, wo die Modelle schon sehr gut funktionieren. Das eine ist das Extrahieren von Insights, wo ich sage, ich habe große Datenmengen, ich habe Textmengen, ich habe zum Beispiel eine Standard Operating Procedure, also eine Verfahrensanweisung, die liegt im PDF-Format vor, die kann ich einlesen, die kann ich aufbauen. Ein guter Freund von mir hat beispielsweise in seiner Weihnachtszeit, das ist auch ein sehr passionierter Logistiker, muss man sagen, ein Handbuch eines der großen Planungslösungen, 3500 Seiten PDF, hochgeladen in ein Large Language Model und hat sich selber einen Bot gebaut, wo er zum Beispiel eine kurze Frage klären kann, wie wie stelle ich einen Frozen Period ein? Wie funktionieren wir da aus Vorlaufzeiten? Das geht alles schon super, muss man wirklich sagen. Das sind kleine Anwendungen, die helfen Neuansteigern, die helfen auch Erfahrenen. Damit kann ich Wissen der breiten Masse zur Verfügung stellen. Was wir natürlich auch alle kennen, das ganze Thema Inhalte zu generieren. Das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gespielt mit DALL-E, mit anderen Anwendungen zu sagen, ich kann Bilder, ich kann mittlerweile auch ein Stück weit Videos einfach schnell generieren und Inhalte schaffen. Und das Thema sprachst du schon an, Boris, Chatbots. Zu sagen, ich kann interagieren, ich bekomme eine Rückmeldung, ich kann beispielsweise mal einen Abruf starten und sagen, wie war denn mein Bestand in China von der SKU 123 im letzten Juli und seitdem. Und das sind Sachen, da muss jetzt heute schon kein Analyst mehr loslaufen und selber anfangen, einen Report zu erstellen. Das habe ich heute schon und das funktioniert heute auch schon gut. Und die Entwicklung, die darauf noch folgen wird jetzt, ist aber eine ganz spannende. Weil was wir natürlich auch alle wissen, jeder, der schon viel mit ChatGPT und Co. gespielt hat, das ist immer noch nicht perfekt. Ein einfaches Beispiel, wenn ich ChatGPT frage, was sind 5 plus 2? Kriege ich die Antwort 7. Wenn ich dann aber sage, ja, aber meine Frau sagt, es ist 8. Dann wird ChatGPT hergehen und sagen, naja, aber rein mathematisch und rechnerisch sind 2 plus 5 Nummer 7. Aber wenn ich dann sage, aber meine Frau hat eigentlich immer recht, bekomme ich die Antwort, also wenn deine Frau recht hat, dann werden 5 plus 2 wahrscheinlich 8 sein. Weil meine Trainingsdaten gehen leider nur bis 2021. Vielleicht hat sich seitdem was getan. Und diese Hallucinations, die man sieht und die Datenthemen sind was ganz, ganz Wichtiges. Was ja auch heute der Kern des kurzen Vortrags ist. Zu sagen, ich muss in der Lage sein, die Algorithmik, die Logik, das Modell mit den richtigen Daten zu füttern. Sonst komme ich zu falschen Schlüssen. Und wenn ich datenseitig wirklich auf Sand baue, sind die Ergebnisse, die ich bekomme und die ich auch erwarten kann, nicht vertrauenswürdig. Und auch wenn ich sage, ich habe in meinen Daten ein Bias, also ein Vorurteil an irgendeiner Stelle. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe Rückstände. Ich habe immer mit Rückständen gearbeitet. Ich bin vielleicht in der Pharmaindustrie. Es gibt Knappheiten, die dazu geführt haben. Ist das so charakteristisch in meinen Daten, dass ich oft nicht mehr rauslesen kann, ob das normal ist oder was ich eigentlich hätte verkaufen können, was denn eigentlich gegangen wäre. Und die Daten sowohl in der Grundstruktur zu bereinigen und zur Verfügung zu stellen, ist was wahnsinnig Wichtiges, als auch im Kontext.
Eine kurze Zwischenfrage dazu. Das ist ein bisschen unfair, dieses Beispiel zu nennen, weil es ja inzwischen auch noch andere Modelle gibt, die dieses Advanced Reasoning machen. Ne? Mhm. Die sozusagen auch noch genau erklären, wie sie zu dem Schluss gekommen sind und nicht einfach nur sozusagen die Segel streichen, wenn du ein klein mal einen Gegenpush machst, sondern tatsächlich viel, viel cleverer sind als das, was hier noch vorgestellt wird, was sozusagen run-of-the-mill, plain vanilla ChatGPT ist.
Ja.
Auch da hat es ja schon enorme Fortschritte gegeben, weniger Halluzinationen und vor allem auch nachvollziehbares Reasoning, wo du wirklich da der KI beim Denken zuschauen kannst. Das war ja auch dieser Fall von DeepSeek. Das war ja auch so überraschend, dass da wirklich Schritt für Schritt erklärt wird, wie es zu diesem Resultat, zu dieser Antwort kam. Das ist mega, mega spannend und erhöht auch enorm das Vertrauen der User in diese Modelle. Ne? Wenn nicht einfach nur so eine Antwort da rausgehauen wird, sondern tatsächlich der Weg zur Antwort.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ganze Thema, wie wandle ich eigentlich so eine Blackbox in eine Whitebox? Wenn ich einen Planer draußen habe, der solche Systeme nutzt, wie schaffe ich Vertrauen? Wie erkläre ich dem, was passiert ist? Das ist natürlich kann wahnsinnig komplex sein, wenn ich was sage. Ich habe zum Beispiel Einflussfaktoren auf eine Absatzplanung. Ich habe da ein Neural Network drüber laufen lassen oder ein großes Regressionsmodell. Das kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein, was wie gewichtet ist. Und die Whitebox kann auch immer wieder anders aussehen, womit ich auch umgehen können muss. Aber die Erklärung und das Vertrauen schaffen ist was ganz, ganz Wichtiges. Sonst wird es, glaube ich, bei uns nicht ankommen in der Industrie. Und das Spannende ist genau in der Entwicklung und dem Tenor ist, dass das Thema der Agenten, was AI angeht, ein ganz, ganz wichtiges sein wird. Das ist gerade erst in den Anfangsschuhen, muss man auch ganz klar sagen. Aber das wird eins der dominierenden Themen sein für mich auf den Konferenzen dieses Jahr, wenn man unterwegs ist und auch was die Forschung angeht, zu sagen, wie entwickelt sich das Ganze? Was bedeutet das?
Da noch wieder eine kurze Zwischenfrage. Das mag ja sein, dass das auf Konferenzen das Thema ist. Aber was glaubst du, wann das Thema ist hier bei den Praktikern tatsächlich in den Unternehmen?
Also die
auch in diesem Jahr schon?
Die ersten Testläufe starten. Ich habe die ersten Diskussionen auch jetzt geführt mit Klienten, die sagen, wir möchten das gerne ausprobieren. Was brauche ich denn dafür eigentlich? Was muss ich denn dafür aufbauen? Welche Bausteine brauche ich? Welche Daten brauche ich? Und vor allem für mich die spannende Frage ist auch wieder aus der Praktikersicht, welches Problem kann ich und möchte ich damit eigentlich lösen, was ich heute nicht gelöst bekomme oder wo ich heute nicht ran kann? Ich hatte vorhin ja schon kurz die Beispiele angesprochen mit Insight Extraction. Was wahrscheinlich alle von euch kennen, ist, wenn ich sage, ich habe meine Lieferfähigkeit gegenüber einem Kunden, ich habe Fehler in der Lieferkette, und ich möchte einfach mal sauber kodifizieren, was sind denn eigentlich die Root Causes dahinter? Was sind denn die Treiber dafür, dass ich nicht lieferfähig bin, dass mein OTIF nicht da ist, wo sein sollte? Wenn ich das händisch mache, mit tausenden von Aufträgen draußen, ist es unheimlich schwierig. Aber das sind Fälle, wo man jetzt die ersten Testballons sieht und wo ich denke, dass wir in den nächsten wenigen Jahren auch Anwendungen finden werden, die wirklich funktionieren. Und wo ich sagen kann, da kann ich den Planer erlauben, sich nochmal ganz anders zu fokussieren und zu sagen, ich möchte nicht, dass du Stunden damit verbringst, Fälle zu kodifizieren und zu labeln, sondern mit dem Ergebnis dessen zu arbeiten und zu überlegen, wie ich es vermeide. Was ja eine ganz andere Wertschöpfung ist an der Stelle.
Und was vielleicht auch bei den Agenten helfen kann, ich meine, es gibt ein großes Unternehmen, Microsoft, das es ja schon anbietet, in seinen Office-Anwendungen jetzt auch langsam halt. Und das, glaube ich, ist so ähnlich wie bei ChatGPT. Es bringt, also kannst es einen relativ ungefährlichen Raum ausprobieren und damit mal in Kontakt zu kommen. Ja, also das, glaube ich, ist auch ganz spaßig, das mal auch auszuprobieren in so einem Umfeld, bevor wir es dann auf die Planung oder sozusagen Operations ausüben.
Und das Spannende bei den Agenten ist ja, dass ich nicht mehr eine einzelne Aufgabe habe, einen einzelnen Prompt habe, sondern dass ich Entscheidungen treffen kann. In komplexen Abläufen, dass ich Zielfunktionen habe und dass ich damit eigentlich sehr unabhängig agieren kann. Und dass ich auch nicht nur einen habe, sondern verschiedene Agenten für verschiedene Themen einsetzen kann, wie Teammitglieder. Darüber habt ihr auch schon kurz in der letzten Folge ja gesprochen. Sagen, wie gehe ich darauf eigentlich ein? Was bedeutet das für unsere Systematik? Aber das Spannende ist auch da wieder zu sagen, was ist denn eigentlich mein Agent für Daten? Habe ich einen Agenten, der reingeht, zum Beispiel in mein System, ins SAP schaut und sagt, nehmen wir ein Einkaufsbeispiel, Gisela, bei dir, ich habe Lieferanten und in den Stammdaten habe ich eine bestimmte Lieferzeit für ein Material hinterlegt. Wenn ich aber reingehe und sage, was hat denn der Lieferant eigentlich für eine Performance hingelegt? Wie waren denn die Ist-Lieferdaten dagegen? Wenn ich das gegenüberstelle und dann sage, mein lieber Planer, schau dir das mal an. Stammdaten sind 10 Wochen, der liefert aber eigentlich konsistent immer mindestens in 8. Zu sagen, ich habe einen Agenten, der dann einen Vorschlag macht oder der vielleicht sogar auch im nächsten Schritt automatisch wieder Daten aktualisiert im System und damit anfängt, das System zu bereinigen, ist ein ganz, ganz spannender Gedanke. Deswegen, ich glaube, dass es nicht nur Agenten geben wird, die Aufgaben ausführen, sondern die auch daran arbeiten, sowohl das System zu bereinigen und die Stamm- und Transaktionsdaten zu bereinigen. Und das können Lieferzeiten sein, das können Kapazitäten sein, das können Inkonsistenten sein in Einheiten, also Units of Measurement und damit das Gesamtsystem wieder verbessern und wieder bereinigen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel dessen ist was gerade durchdacht wird und ausprobiert wird. Aber da sind wir noch lange nicht, das ist klar. Aber es wird kommen, davon bin ich überzeugt.
Und kann ich mir das so vorstellen, das ist ein Spezialagent, der sich beispielsweise um Datenqualität im SAP-System kümmert.
Zum Beispiel, genau.
Ja. Mega spannend. Ist das dann ein Agent von SAP oder ist das eine Spezialanwendung? Ist das ein extra Vendor? Wo kommen diese Art von KI-Agenten her? Was ist deine Einschätzung?
Also ich denke, dass SAP mit der Größe, die sie haben und mit der Marktmacht auf jeden Fall stark da reingehen werden. Es gibt ja eine Anwendung eher so im Co-Piloten-Bereich von SAP, die in die Richtung arbeitet, aber es wird auch im Bereich der Startups viele, viele geben, die da den Umschlag nochmal in eine andere Richtung schieben werden und sagen werden, wir gehen da nochmal anders ran. Ich glaube, dass es da viel Innovation noch geben wird in den nächsten Jahren tatsächlich. Also von den Großen müssen sie, glaube ich, auch, um nicht auf der Strecke zu bleiben, als auch von vielen Kleinen. Und ich glaube, die Breite an Anwendungsfällen und zu sagen, ich bin ein Startup, ich gehe rein, ich schaue mir einfach mal Datenqualität an, und zwar Supply Chain Datenqualität, unheimlich spannendes Feld, wo es meiner Meinung nach heute auch viel zu wenig Anwendungen gibt dafür. Und mit jedem, mit dem ich spreche, der sagt mir, was gibt's denn da?
Ja, das wäre meine nächste Frage. Was gibt's denn? Was ist denn die Antwort darauf? Gibt es wirklich Softwareanwendungen, die sich um Datenqualität hauptsächlich kümmern, die du anwenden kannst?
Datenqualität, ja, viel im Governance-Bereich. Aber reine Supply Chain-orientierte Datenoptimierung gibt es eigentlich nicht.
Das heißt, das ist manuelle Arbeit, wenn überhaupt.
Sehr viel manuelle Arbeit.
Okay, ja. Also null skalierbar.
Genau.
Und ich meine, also ideal geeignet für KI-Agenten.
Richtig, genau. Okay. Das ist wahnsinnig gut geeignet und ich denke, es gibt schon viele Unternehmen, die im Bereich weiter sind, haben viele Checks eingeführt, um zu sagen, ist beispielsweise ein Datenfeld, wo ich ein Gewicht vermute, eine Zahl drin. Ist es numerisch? Ist es leer? Es gibt eine Oracle-Anwendung, wo ich checken kann, wann wurde das Datenfeld das letzte Mal aktualisiert? Sprich, wenn ich zum Beispiel eine Lieferzeit habe mit einem Lieferanten und die ist da aber schon 20 Jahre im System, dann sollte ich mir die mal anschauen, weil die wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist. Und diese Kombination von Analysen, die ich machen kann, um Daten zu bereinigen und dafür auch KI gezielt zu benutzen, ist ein ganz, ganz spannendes Feld, weil so ein großer Befähiger ist für viele andere Themen.
Ja. Also das finde ich wirklich gerade spannend, weil mir, Boris, ging es so ähnlich, wie du es beschrieben hast. Man schaut halt herum und möchte, da muss es doch was geben und man findet halt nichts, außer diese Governance-Modelle, die mir dann einen Workflow geben und dann nachher sozusagen den manuellen Fluss des Korrigierens überwachen oder anstoßen sollen. Deswegen, das finde ich richtig spannend, weil ich glaube, da gibt es wirklich einiges zu holen, weil es einfach Unmengen an Daten sind, die man da testen kann und vor allem auch so Sanity-Checks machen, weil ich meine, wir bauen ja immer gerne so Pukajukes in die Systeme ein, aber wenn der Mensch dann irgendwie 000 reinschreibt oder 111, hilft es mir ja auch nicht weiter. Und wenn es da Agenten geben, die sowas zum Beispiel ja auch aufdecken könnten, dass ja, das Feld ist nicht nur voll, sondern da steht auch was Vernünftiges drin oder nicht Vernünftiges, das wäre schon mal auch hilfreich.
Julian, was sind denn die Hürden? Ich stelle mir das so faszinierend vor, so ein KI-Agent, der da durchgeht durch alle möglichen Daten aus der Supply Chain, aus dem ERP-System, aus dem TMS-System und da wirklich durchforstet und da wirklich Dinge ausfindig macht und gleichzeitig behebt. Ne? Also es ist ja nicht nur ein Exception-Management oder irgendwelches Flaggen, sondern tatsächlich da reingeht und das alles sauber macht. Was sind die größten Herausforderungen? Ist beispielsweise der Zugang zu diesen Daten, ist der erlaubt? Muss der erlaubt werden? Wie schwierig ist der? Das kann ja nicht irgend so ein x-beliebiges Tool sein, was da sich alle möglichen Zugänge zu allen möglichen Daten verschaffen kann. Stelle ich mir eine Herausforderung vor, aber wahrscheinlich nicht unlösbar. Wie sieht das aus?
Also das ist schon ein spannendes Thema. Es gibt heute, natürlich muss man sagen, ich muss ja eigentlich meinen Bauchladen an Daten einmal aufmachen. Und zwar muss ich wirklich ins Herz und ins Rückgrat meines Unternehmens eingreifen und jemand eingreifen lassen. Und das Thema ist ja bei allen Large Language Modellen, die es heute gibt, ich muss eine Instanz schaffen, der ich vertrauen kann. Wo ich sagen kann, ich habe keinerlei Data Security Concerns, was zum Beispiel bei DeepSeek ja ein Riesenthema ist. Deswegen ich auch ein Fragezeichen dahinter mache, wie weit es im westlichen Unternehmensumfeld Anwendung finden wird in der Kurzfrist. Das muss ich schaffen.
Ja, korrekt. Aber das Weitere, was DeepSeek gezeigt hat, ist, dass es ein Modell ist, was du so auch Open Source auf deinem Rechner komplett abgekapselt laufen lassen kannst.
Ne?
Das muss jetzt nicht DeepSeek sein. Nächste Woche gibt es ein anderes Modell, was Open Source ist, was nur auf deinen Servern, auf deinem Rechner läuft und dann bist du da safe sozusagen.
Ne? Genau, bin ich voll bei dir. Ich finde es auch wahnsinnig toll, muss man sagen, dass es Open Source ist. Ja. Weil das wieder ein Anstoß sein wird für sehr, sehr viele, und zwar industrieübergreifend, zu experimentieren und zu arbeiten damit. Aber zu deiner Frage, also Security in IT ist ein großes Thema und auch reine Funktionalität. Also sagen, ich muss einen Agent aufbauen, ich muss anfangen zu trainieren. Und ich muss vor allen Dingen auch viele der Zusammenhänge, die heute ja in den Köpfen der Planer sind, die sich um Stammdaten kümmern, dieses ganze Tribal Knowledge, was da irgendwo steckt, zu sagen, ich habe zum Beispiel eine Verpackungsgröße von einem Airbag und der darf jetzt keine 10 Meter groß sein. Das macht keinen Sinn. Das kann nicht stimmen, wenn das da drin steht. Wenn ich aber nur rein auf die Daten schaue, muss ich natürlich irgendwo contextual Data wieder ziehen und zu sagen, was sind denn die Checks, die ich machen muss? Und das können einfache Sachen sein. Wie gesagt, habe ich ein numerisches, quasi eine numerische Eingabe in einem numerischen Feld, habe ich irgendwo einen Zahlendreher drin, aber es ist auch viel, was man erstmal noch aus den Köpfen der erfahrenen Planer und Logistiker kodifizieren muss in Regeln. Und der Prozess wird auch noch eine Weile dauern, bis das wirklich sauber funktioniert. Ich glaube, mit vielen einfachen Dingen kann man es heute schon machen, es holistisch zu machen und dann auch das Vertrauen zu haben, ich erlaube dir jetzt noch zu überschreiben und habe dann eigentlich so ein Stück weit meine Self-Healing Supply Chain und meine Self-Healing Data, was ja ein Traum wäre für jeden Praktiker draußen. Das wird kommen, da sind wir aber noch nicht ganz.
Ja. Und jetzt nochmal angewendet diese Logik auf Daten, die von außerhalb deines Systems kommen, die von den Carriern beispielsweise kommen, notorisch dafür bekannt, schlechte Datenqualität, nicht ausreichend, fehlerhaft, nicht zeitgemäß, alles Mögliche. Auch da ein riesengroßes Feld von allen incoming Daten sozusagen, da einen Agenten drüber zu jagen, der da überall die Fehler rausfindet und dann irgendwie auch aktiv wird.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat es ja gesehen, Volkswagen ist ja ein schönes Beispiel mit ihrer Industrial Cloud, die sehr stark daran gearbeitet haben, verschiedenste Parteien der Supply Chain zusammenzubringen und zu sagen, ich möchte eigentlich eine gemeine Datenplattform schaffen zwischen meinen Werken, zwischen meinen Lieferanten. Muss Gisela, du doch mal kommentieren, wie gut das funktioniert schon oder nicht. Das lasse ich mal im Raum stehen. Aber der Gedanke ist ja ganz spannend. Das funktioniert mit Carrier ganz genauso, wo ich sage, ich habe meine ASNs, ich habe meine Lieferzettel, ich habe viel von dem, was heute noch händisch läuft. Und da ist viel Kraut und Rüben drin heute. Und das muss ich rauskriegen.
Ich muss jetzt gestehen, zu dieser Volkswagen-Plattform selber kann ich nicht so direkt sagen, weil ich da nicht involviert bin. Aber ich glaube, insgesamt, also was das Spannende wäre an den Agenten, wäre wirklich, wenn sie wirklich das dann ändern würden. Weil ich habe jetzt schon, also ganz schlicht, ich kann mit Power BI, so machen wir es, also ganz sozusagen einfache Technologie, kann ich schon sagen, wie meine Verpackungsdaten sind. Und da haben wir auch solche Checks drin, wie du gerade gesagt hast. Also wirklich, das ist zu schwer, die Palette, oder die ist jetzt zu leicht, wer ist das, oder das ist zu groß, oder das entspricht nicht unseren Standards. Das Problem ist nur nachher die ganze manuelle Arbeit, die dann zu verteilen ist, dann da wieder reinzugehen ins System und es anzupassen. Wenn es da eine Lösung gäbe, die das dann automatisch macht und das dann vielleicht auch erstmal wieder auszuprobieren bei Themen, die jetzt nicht, keine Ahnung, staatstragend sind. Also bevor ich vielleicht mein Safety-Stock-Parameter, wer es ist, automatisiert anpassen lasse, kann man es dann vielleicht mit solchen Verpackungsdaten machen.
Aber wahrscheinlich wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo du nur noch willst, dass es mit einer KI gemacht wird und dass da keiner, kein Mensch mehr angelegt hat. Ich meine, die Situation werden wir irgendwann alle erleben, wenn wir nicht mehr mit dem Taxifahrer im Auto sitzen wollen, sondern nur noch mit einer KI, beziehungsweise nur noch ein Flugzeug geflogen werden soll von einer KI. Ich meine, das ist noch jetzt weit in der Zukunft, aber wenn wir uns nichts vormachen, geht da doch irgendwann die Reise hin.
Und das Spannende ist ja, wenn der Taxifahrer dann irgendwann sicherer ist als der menschliche, dann steige ich da gerne ein. Ich glaube, das Gleiche ist ja der Punkt, auch wieder für uns in der Logistik und in der Planung zu sagen, wo komme ich denn eigentlich hin? Wie entwickelt sich das Ganze? Und wann habe ich auch genug Vertrauen zu sagen, korrigier mir das? Und du sagst gerade, es muss nicht staatstragend sein. Wo fange ich an? Wie geht's los? Und was können Themen sein, wo ich einfach heute schon KI nutzen kann, zu bereinigen? Ich meine, auch ein Feld, wenn die Hörer draußen oder auch von euch, die Kollegen hier aus Industrien kommen, wo es viele Akquisitionen gibt. Und das ist immer der Albtraum, stammdatentechnisch. Wenn ich sage, ich habe da eine Akquisition, ich habe 3, 4, 5, 6, 7, teilweise 50 ERP-Systeme, die rumfliegen, nichts greift mehr ineinander. Die Stammdaten sind anders, Units of Measurement sind anders und ich muss das versuchen, wieder alles zu bereinigen. Und es gibt heute ja viele Projekte, die sagen, ich möchte dann wieder zu einem ERP kommen. Das dauert dann 10 Jahre und kostet einen wahnsinnigen Betrag. Das funktioniert auch, aber es ist so ein steiniger Weg, um zu sagen, ich kann mir das eigentlich sparen und ich bin in der Lage, auch viel der Übersetzungslogik von Daten zwischen Systemen und dem ganzen Transfer dessen und dem Übersetzen zu leisten. Das wäre ein wahnsinniger Gewinn für alle. Vielleicht noch als letzten Punkt ganz kurz. Ich finde es noch ganz spannend, auch wenn man mal ein Gefühl dafür kriegen kann, Stammdaten sind ja immer so eine Blackbox und immer so ein Monster. Und wenn jemand sagt, er hat Stammdatenprobleme, dann zucken schon alle mal ganz innerlich kurz zusammen und sagen, was ist denn das eigentlich? Was ich immer ganz wichtig finde, auch in der Diskussion, ist zu sagen, ich muss immer über meine Daten nachdenken mit einem Sinn oder mit einem Zweck. Wenn man beispielsweise ein neues Planungssystem implementieren will, brauche ich knapp über 300 Datenfelder dafür. Aber welche das sind, ist relativ gut bekannt. Das heißt, auch aus den Tausenden von Datenfeldern kann ich die Blackbox schon mal ein bisschen kleiner machen und sagen, ich fokussiere mich mal auf die 300. Und auch wieder in den 300 gibt es welche, die wirklich systemkritisch sind, damit sie funktionieren. Themen wie zum Beispiel Bill of Distribution, Bill of Materials. Das sind Sachen, die müssen da sein, weil auch ein Planungssystem oder ein TMS oder ein MES, die besten der Welt, sind ja nur Taschenrechner am Ende des Tages. Die sind wahnsinnig stark und die sind wahnsinnig schnell und die machen uns das Leben leichter. Aber wenn ich die mit Daten fütter, auf die ich mich nicht verlassen kann, bekomme ich auch keine Ergebnisse. Und deswegen ist das Thema so ein wichtiges zu sagen, wie können wir da eigentlich anders rangehen, weil die Zeit auch gezeigt hat, es gibt dann immer wieder so Hauruck-Maßnahmen, dann wird sich am Samstag hingesetzt und Stammdatenbereinigung gemacht, sehr beliebt bei allen Beteiligten. Aber davon will man ja eigentlich weg. Das ist ja nicht nachhaltig. Und dieses Thema, das geht ja nicht weg. Und ich muss auch überlegen, wie befähige ich die Teams da wirklich Wert zu schaffen und aus diesem manuellen Klein-Klein-Gieseler, was du ja auch sagst, rauszukommen irgendwo. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, wenn wir das gemeinsam schaffen und dafür KI nutzen können.
Wobei, da möchte ich kurz einhaken. Also ich glaube, KI allein ist da nicht die Lösung, sondern da brauchst du sowas, was wir bei uns Data Governance, Data Ownership nennen. Und da ist für mich oder für uns ein wichtiges Thema, das Gefühl, dass oft man denkt, wenn du Daten sagst, dass Leute sagen, ah, das ist ein IT-Thema. Und das ist es halt nicht. Es ist ein Business-Thema, ja. Also ich brauche Owner in meiner Organisation, die sagen halt, und das ist jetzt kein Vollzeitjob, aber die sagen, ich fühle mich halt in meiner Region oder in meinem Markt für die Verpackungsdaten verantwortlich und ich checke die regelmäßig und ich hake dann beim Lieferanten oder so weiter nach, wo sind die. Ich glaube, KI macht das natürlich denjenigen leichter, aber wir kommen nicht davon hinweg, dass wir auch sozusagen in der Fachfunktion Verantwortung empfinden für das Thema, um von diesen Hauruck-Aktionen wegzukommen. Weil sonst kriege ich wirklich nicht diese Nachhaltigkeit daran, dass es halt dauerhaft gepflegt wird und dass es dauerhaft sozusagen sich jemand darum kümmert, damit ich nicht alle 2 Jahre diese 2-3 Wochen oder ich heure einen Haufen Studenten, was weiß ich, an, um das aufzuräumen, sondern wirklich regelmäßig eine bessere Datenqualität zu haben. Dafür muss ich die auch monitoren. Das machen wir jetzt in bestimmten Bereichen, wo wir wirklich wöchentlich gucken und sehen, halt, was ist denn schon besser geworden und sehr gezielt auch Feedback geben können den Kollegen, wo es noch hakt und wo sie noch weitermachen müssen. Und das alles ohne KI, das sieht gesagt, geht mit Power BI und Excel auch noch. Und selbst bei einem Unternehmen wie unserer Größe mit 10 Milliarden Umsatz.
Und mit viel Muskelkraft.
Ja, mit viel Muskelkraft, aber besser als sozusagen es nicht zu tun. Deswegen sage ich ja, wenn es dann so eine KI gäbe, super. Aber wir sollten jetzt auch nicht sozusagen als Entschuldigung nehmen und warten, bis dann endlich diese Programme da sind.
Auf jeden Fall. Bin ich hundertprozentig bei dir, Gisela. Ich finde es auch mal spannend in den Diskussionen. Und da ist man, hast du recht, immer schnell bei der IT und nicht mehr bei der Logistik oder der Supply Chain. Eine Frage, die ich oft stelle, ist, habt ihr eine Kennzahl, um eure Datenqualität zu messen? Weil alle sagen ja, ne, das ist immer der Klassiker, was man nicht messen kann, kann ich auch nicht verbessern. Und 99% der Kollegen, mit denen ich aber spreche, sagen dann in dem Moment, eigentlich nicht. Eigentlich hast du recht. Und dieses Thema Governance und wie messe ich denn eigentlich Datenqualität und wie messe ich denn, ob ich besser werde oder nicht? Und auch diese Datenqualität zu verbinden mit einer bestimmten Funktion, zum Beispiel in einem Planungssystem, wo ich sage, wenn die Datenqualität hier besser wäre, dann könnte ich die folgende Funktion nutzen. Und damit habe ich einen Business Case, um zu investieren in Datenverbesserung, ist ein ganz spannendes Feld.
Aber das ist, glaube ich, echt ein Mindset-Thema, weil wir haben das. Also wir haben das jetzt für uns gebaut in unseren Digital Twin und da ist einer der ersten sozusagen Reports in Power BI ist Data Quality. Und das für die verschiedenen Themen, ja. Und da haken wir dann natürlich auch nach, weil wir genau halt die Effekte sehen, wenn die halt nicht stimmt, weil da kommst du, denke ich mal, nachher drum oder zum Anfang unserer Frage, kann ich überhaupt KI oder was kann ich überhaupt mit Daten machen, wenn die Qualität halt nicht stimmt. Aber das muss ich halt auch schwarz auf weiß zeigen können, wo sie gut ist, wo sie nicht gut ist und da halt dran gezielt zu arbeiten. Aber das war eine der ersten Sachen, die wir sozusagen bei uns auch eingeführt haben.
Ja, ein weiteres Thema, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist die Fähigkeit von Agenten und von KI, selber Softwarecode zu kreieren. Mhm. Was mich so ein bisschen daran zweifeln lässt, dass die Softwarelandschaft in 5 Jahren, 10 Jahren überhaupt noch so aussieht wie heute. Dass überhaupt noch wirklich ERP-Systeme, Transportmanagementsysteme so nach alter Couleur tatsächlich gibt. Oder ob diese Systeme in Zukunft völlig anders aussehen. Weil theoretisch kannst du ja Agenten für bestimmte Situationen, für bestimmte Prozesse, für bestimmte Einzelfälle beispielsweise neuen Code generieren lassen, der beispielsweise eine API vom Carrier anpingt, um Daten abzurufen beispielsweise. Und du hast nicht einen Cent ausgegeben für eine teure Business-Software. Wie schaut ihr auf die Art und Weise, wie Code beliebig generiert werden kann und nicht mehr proprietär von irgendeinem großen, bekannten Software-Anbieter hergestellt werden muss?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir kommen ja aus einer Zeit, wo eigentlich fast alle Systeme, gerade im Logistikumfeld, eigentlich handgemacht waren und customized waren. Wo man sagte, wenn man was will, dann muss ich mir das selber bauen, weil es gibt ja gar nichts anderes. Und ich habe immer ein Unternehmen, mit dem ich arbeite, wo es dann teilweise Kollegen gibt, die kurz vor der Rente stehen, die Letzten sind, die diese Systeme noch verstehen. Und dann kamen wir jetzt eigentlich in eine Ära und in eine Zeit, wo ganz stark auf die großen Plattformen gesetzt wurde, auf Standardisierung und auch jetzt ja wieder back to the core, so ein Motto ist, wo ich sage, ich möchte eigentlich wieder alles gleichschalten. Und genau wie du sagst,
was nie funktioniert.
Genau, was aber nie funktioniert, weil ich dann den Unterschieden nicht mehr gerecht werde. Und wo ich sage, ich habe ja in der Regel verschiedene Geschäftsbereiche, ich habe verschiedene Märkte, Wenn ich die alle über ein Template stülpe, tut's immer irgendwem weh. Irgendwem werde ich nicht mehr gerecht an der Stelle. Und durch die Fähigkeit, jetzt so einfach und so skalierbar Code zu erzeugen, wo man sagen muss, dass der beste Code immer noch händisch geschrieben wird, aber die Masse an Durchschnitt auf einmal steigt und die Produktivität auch der Besten wesentlich steigt dadurch. Ich wieder in der Lage bin, mir wesentlich dedizierter Anwendungen zu bauen, zu passen, anzupassen, mit einem ganz geringen Aufwand. Und vor allen Dingen finde ich es auch spannend zu sagen, heute ist ja einer der großen Aufgaben von den Systemintegratoren, ständig Systeme wieder anzupassen oder was zu ändern oder zu sagen, ich habe hier eine neue Site, ich habe da ein neues Produkt. Das wird alles wegfallen, meiner Meinung nach. Und da werden wir wesentlich spezifischere, individuellere Systeme sehen, die sich auch sehr, sehr leicht und automatisch vielleicht sogar auch einfach über einen Prompt anpassen lassen. Und wo ich dann sagen kann, ich habe das neue Werk in China, das sind folgende sind die Dimensionen, das ist ähnlich wie Werk X, bitte leg mir das mal an. Und das muss dann keiner mehr machen heute. Also das ist schon Wahnsinn, was das für eine Flexibilität auch schaffen wird in der Softwarelandschaft. Weg von diesen Monolithen hin zu wesentlich diverseren, spezielleren Anwendungen.
Also die Zeiten, wo du wirklich ein monolithisches Softwarepaket für alle gekauft hast und dann irgendwie nochmal den gleichen Betrag nochmal oben draufgelegt hast oder einen dreifachen Betrag für Berater, die das da ständig anpassen, bevor es dann wieder angepasst werden muss und so weiter und so fort. Und dann kommt die nächste Akquisition und dann geht's wieder von vorne los. Die Zeiten sind dann irgendwann vorbei.
Das wird sich auf jeden Fall sehr stark ändern. Ich glaube, was bleiben wird, ist irgendwo ein stabiles Backbone für die Daten. Weil es gibt ja, muss man schon sagen, das Rückgrat des Unternehmens, das muss sich irgendwie stabil halten und das muss sich auch ein Stück weit beschützen. Und muss halt gucken, deswegen ist es mit den KI-Agenten halt ganz spannend, wen lasse ich daran und wie lasse ich die daran. Da will ich nicht jeden Agenten reinlassen, sonst komme ich irgendwann auch in den Wald. Also sagen, ich habe das Stabile wird das Rückgrat sein, es werden die Daten sein, es werden wahrscheinlich die Finanzdaten sein, die mit drinstecken. Alles andere wird wesentlich mehr Plug-and-Play und mehr App-basiert sein. Davon gehe ich schon aus, dass die Entwicklung ganz stark dahin gehen wird. Und auch interessant ist, wenn man über die Systemlandschaft spricht, als ich vor langer, langer Zeit in der Automobilindustrie war, war eine der Dinge, die ich schnell gelernt habe, Transaktionscodes. Sagen, MD04, SAP, auf geht's, ich suche mal meine Materialien raus und plane. Und eines der großen, sag mal, Wissensträger, was heute die Planer haben, sind genau dieses Navigieren dieser Systeme, der Transaktionen, alle ihre Z-Codes, die sie sich gebaut haben. Und wenn ich drüber nachdenke, mit Agenten, mit Chatbots, wird ja auch die Interaktion vom Logistiker, vom Planer mit dem System ein ganz anderes sein. Das heißt, ich mache morgens meinen Laptop auf, ich habe meinen Avatar, der mir sagt, pass mal auf, Julian, kümmere dich mal um die drei Themen, die sind jetzt echt kritisch. Die vier habe ich übrigens schon gelöst heute Morgen, bevor du überhaupt angefangen hast, basierend auf den Regeln, die wir hinterlegt haben. Und dafür muss ich dann aber nicht mehr in jede Transaktion gehen und in jedes System, sondern ich habe eine Maske, die drüber liegt, was auch nochmal die ganze Interaktion mit Daten und mit Systemen ganz stark verändern wird, meiner Meinung nach.
Ja, ich kann mir auch eine Situation vorstellen, wo diese Agenten, die wir jetzt ja schon mehrmals angesprochen haben, wo die wirklich unterwegs sind und ihre Sache machen, aber in speziellen Fällen nochmal sich rückversichern und nochmal auf dich zukommen, auf ein Team zukommen und nochmal Fragen stellen. Ich habe hier folgenden Sachverhalt gesehen oder folgende Sache, die aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Ist das richtig so? Ist das so gewollt oder muss ich da tätig werden? Wo sozusagen die beratende Tätigkeit plötzlich nicht mehr die KI macht, sondern umgekehrt, wo das Team sozusagen die KI berät.
Ja, definitiv. Ich glaube auch das Anlernen am Anfang darf man nicht unterschätzen. Es wird eine Phase sein wie ein neuer Mitarbeiter. Wie gesagt, der ist im Team, den muss ich integrieren, den muss ich Dinge beibringen, der wird fragen, ich muss interagieren, was natürlich wieder viel Vertrauen erfordern wird von den Mitarbeitern, das machen zu wollen und zu können, aber dann mittelfristig dazu führt, dass ich ja die KI einfach trainieren muss, weil die wird nicht von der Pike auf wissen, was ich alles entscheide und was ich mache. Weil das Spannende ist ja gerade in der Supply Chain und in der Logistik, dass ja viel erfahrungsbasiert ist und immer viel. Die meisten Planer sind ja einfach schon lange in der Rolle, die wissen, wie es läuft, die haben ihr Bauchgefühl und darauf kann man sich in der Regel gut verlassen. Und dieses Bauchgefühl irgendwie zu kodifizieren, wird wahnsinnig spannend sein. Und das geht für mich viel durch diese Interaktion, durch diese Rückfrage und diese Diskussion, wenn was nicht klar ist.
Mhm. Gisela, vielleicht mal eine Frage an dich, deine Praxissicht. Was sind denn so bei euch die größten Kopfschmerzen, wenn es um das Thema Daten geht? Das kann jetzt exemplarisch sein für eure Industrie oder speziell für euer Unternehmen, aber was ist das größte Problem?
Was heißt das größte? Also es sind unterschiedliche Probleme. Also das sind so Sachen, also wir hatten jetzt das Thema Verpackungsdaten. Ich habe halt immer das Gefühl, Verpackung ist irgendwie so das Stiefkind, selbst der Logistik. Also das Logistik ist ja oftmals das Stiefkind so im Unternehmen.
Das Stiefkind des Stiefkinds,
weil sich da halt wenig drum kümmern. Und das Problem haben wir das öfter, weil also bei uns sind es halt, diese Verpackungsplanungen müssten vom Zulieferer sozusagen, unserem Zulieferer geliefert werden. Da müsste sich eigentlich der Einkäufer drum kümmern. Der Einkäufer kümmert sich lieber um die Preisverhandlung etc. pp. Und das staut sich auf. Und am Ende habe ich ein Problem, mein TMS, wäre es automatisch, wäre es planen zu lassen, weil ich die Paletten gar nicht planen kann. Ja, also das, wo so aus einem kleinen Fehler am Anfang dann am Ende ich die Effizienzen nicht holen kann mit der Software, die ich eigentlich habe. Ja, das sind dann halt so Themen, die wir wirklich dann gezielt einfach angreifen, wo ich auch sage, da könnte ich mir so einen Agenten halt vorstellen, der das einfach bereinigt einfach oder dafür sorgt, dass die Sachen automatisch vielleicht reinkommen oder hinterher und telefonieren. Das sind Themen. Ein ganz anderes Thema ist, da geht es, glaube ich, schwierig darum, Datenqualität, sondern das ist das ganze Thema zum Beispiel Greenhouse Gas Emissions. Ja? Wie komme ich an die Daten ran? Welche Emissionsfaktoren nehme ich? Mache ich Spendbase? Also das ist eine ganz andere Komplexität, die dahinter steckt. Da geht es weniger darum, dass die Datenqualität vielleicht nicht da ist, sondern überhaupt, wie kriege ich das von meinem Zulieferer und so weiter halt, diese Daten. Das sind Themen, da natürlich hast du immer wieder, glaube ich, eine Freude mit so Themen wie gewisse Parameter, wie Safety Stocks und so weiter und so fort. Da erhoffe ich mir zum Beispiel von, sei es KI oder Automatisierung, dass man die öfters mal checkt, ja, weil da ist es oftmals das Problem, man hat sie dann mal angelegt und du hast ja auch schon ein Beispiel gebracht und eigentlich könntest du sie vielleicht verkürzen, eigentlich müsstest du andere verlängern, dass du da Unterstützung bekommst, wer es ist, weil das manuell immer wieder zu checken oder sich dran zu ändern, ist auch wiederum aufwendig, beziehungsweise dann die Gefahr, wenn da zu viele Leute diese ändern können, die vielleicht unterschiedliche Zielsetzungen auch haben. Und es geht immer weiter. Also jetzt aktuell Zolldaten, ja, haben wir alle Incoterms auch digitalisiert, dass ich wirklich jetzt auf Knopfdruck, was ich zum Glück kann, sagen kann, das ist jetzt die Auswirkung, wenn jetzt irgendwie 25% dort mehr Tariffs sind oder dort nicht Tariffs, was passiert, wenn Gegentariffs sind. Das ist ein ganz aktuelles Thema, wo ich einfach sehr dankbar war, dass die Daten da sind, wo ich auch feststellen konnte, okay, nicht alle sind super, aber das dann wiederum innerhalb weniger Stunden halt korrigieren konnte, dann zwar auch manuell, aber das ging dann relativ flott. Und dann gibt es bestimmt noch viel mehr, die Leute betreffen. Ja,
wir fahren gerade mal in die Runde. Aber wie sieht's aus mit Transport? Transportdaten beispielsweise, Stichwort Visibilität, ist ja auch seit vielen, vielen Jahren so ein bisschen auf allen Konferenzen. Real-Time Visibility, End-to-End Visibility. Ist das inzwischen besser geworden in dieser Situation, wo ihr wissen müsst, wo sind eigentlich welche Bestände, wo ist was in Transit oder tatsächlich in unserem Besitz oder schon beim Kunden oder noch auf dem Carrier? Gar nicht so unwichtig zu wissen, ne?
Ja, es ist nicht so. Also ich glaube, wir haben unterschiedlichen Regionen das unterschiedlich weit sozusagen eingesetzt, dass man schon halt, das ist aber dann nicht das einzelne TMS, sondern meistens arbeitest du dann mit einem nächsten Provider zusammen, der dir dann halt sozusagen die Rückmeldung gibt, wo ist denn dann die Ladung sozusagen real-time. Ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass es schon besser geworden ist. Und jetzt in dem konkreten Fall mit USA, ich meine, die Deadline war ja so kurz. Also entweder hast du die Sachen schon in China auf dem Container gehabt oder halt noch nicht sozusagen und es ist besser geworden, wobei ich jetzt auch bei manchen Sachen so, wenn wir jetzt an die großen Disruptions denken, wie Suezkanal oder wenn was im Panama-Kanal stecken bleibt, also ob das jetzt, da hilft dir das Realtime auch nicht, weil du weißt es eigentlich, wo es unterwegs ist, ja, bei den großen Containern. Und jetzt, wenn ich dann auf Road Freight gehe, ob das jetzt auf die Stunde oder Minute, natürlich führt es zu Hiccups bei dir, aber es ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, dass bei mir alle sagen, Gisela ist das Erste, wo du rein investieren solltest.
Höre ich verhältnismäßig häufig, dass es oftmals überschätzt wird, genau, was dieses Real-Time Visibility und diese Daten, also einfach die puren Daten zu bekommen, was das eigentlich konkret bringt. Viel besser wäre es, actionable Daten zu bekommen, wo man tatsächlich dann auch, wir sind beim Thema KI, Agenten, die sozusagen dann auch entsprechend befähigt sind, dann Reaktionen zu zeigen.
Also ich habe lieber eine KI oder ein Machine Learning, das über meine Inventory Data drüber gibt, der mir da vielleicht Insights gibt, zum Beispiel, ja, wie kann ich Parameter verändern, wo muss ich, wer ist das, Stocks aufbauen, wo waren das nicht, oder so Network Optimization. Das finde ich jetzt viel spannender als ganz ehrlich die Realzeit-Daten.
Was ich oft immer spannend finde, ist, dass sich ja wahnsinnig viel getan hat, wie Gisela schon sagte, und ich mittlerweile eigentlich sehr genau weiß, wo meine Container sind, wenn ich die richtigen Provider dafür habe und auch Road and Rail gut funktioniert. Was oft die Herausforderung eher ist, ist die Übersetzung, wie du sagst, dieser Insights in Action und zu sagen, was passiert denn eigentlich dann und ist mein Planungssystem in der Lage zu reagieren, wenn ich merke, dass Container X im Inbound gerade steckt. Und dann zu sagen, und welcher Kundenauftrag hängt denn eigentlich dran und muss ich hier zum Beispiel im Werk vielleicht einen Produktionsplan ändern und diese Kette durchzustechen eigentlich sauber, wo man denkt, dafür habe ich jetzt eigentlich mittlerweile eigentlich alle Puzzleteile, das ist immer noch die Krux.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade an einem Thema für eines der kommenden Events arbeite. Und das ist genau das, wo ich nochmal tiefer reingehen will. Diese Diskrepanz zwischen, alle wollten immer Visibilität. Jetzt haben viele diese Visibilität in Form von Rohdaten, die da einfach auf dich reinprasseln. Die Datenpipes sind geöffnet in vielen Fällen über alle Transportmodi. Okay, aber jetzt ist es, das ist keine actionable Information. Was mache ich dann tatsächlich?
Ein anderes Beispiel, gar nicht aus der Logistik herum, ist zum Beispiel das ganze Thema Risikomanagement. Du kannst heutzutage mit diversen Softwaren Alerts kriegen. Und wir haben einfach festgestellt, nicht nur wir, also wir reden da mit vielen anderen Leidensgenossen, da kriegst du tausende von Nachrichten. Mhm. Was, wozu führt das? Es wird am Ende ignoriert. Ja? Ja. Es ist halt wirklich wie dieses schöne Märchen vom Jungen, der sagt, der Wolf ist da und niemand glaubt ihm, weil er nicht da ist. Und dann ist er dann da und keiner kommt in dem Moment. Ja.
Aber auch so ein spezieller oder ein super Fall für einen KI-Agenten, der versteht und interpretieren kann, was es mit diesen tausenden von verschiedenen Informationen auf sich hat und das nochmal filtert. Und entsprechend auch befähigt ist, dann Reaktionen auszulösen im System oder irgendwie was zu flaggen, oder?
Oder auch was zu lösen. Ich glaube, das ist halt auch das Spannende. Ich glaube, zu sagen, ich kann filtern, ich kann lösen und das, was ich nicht lösen kann, da brauche ich dann wieder meinen Logistiker dafür. Da muss ich sagen, pass mal auf, hilf mir bitte hier, da und da, weil da müssen wir vielleicht doch noch einen Carrier anrufen. Da müssen wir doch mal noch was überlegen, was nicht so selbstverständlich ist. Und das würde halt den Kolleginnen und Kollegen erlauben, sich wirklich auf die wichtigen Sachen zu fokussieren und dieses ganze Grundrauschen irgendwie zu filtern. Das wäre schon ein Riesenmehrwert.
Ich würde die Diskussion ein bisschen gerne öffnen in die Runde hier. Gibt's irgendwas, wo ihr sagt, ey, jetzt mal ganz ehrlich, Julian, ey, was du da, das ist so weltfremd, das ist sowas von nicht entsprechend der Praxis. Das wäre vielleicht ein Kommentar. Oder wo du sagst, ja, ganz ehrlich, das hat mir die Augen geöffnet, da war was dabei, hätte ich so nicht gedacht. Wer möchte anfangen? Ich gebe gerne das Mikrofon rum. Oh, da hinten Max Meister, der gelernte Podcaster, lässt es dir nicht entgehen. Lass mich dir ganz persönlich das Mikro reichen.
Max. Riesenreichweite. Servus, danke erstmal. Ich habe auf Agents habe ich ein bisschen anderen Take, aber mich würde davor interessieren. Also wir haben uns Familienbetrieb, wir haben uns verabschiedet vom Firmenkaufen vor 10 Jahren, weil wir das mit den Stammdaten aus meiner Sicht nie hingekriegt haben. Beziehungsweise nur mega aufwendig. Jetzt würde mich interessieren, ob ich vielleicht doch lieber eine Roll-Up-Strategie wieder starten sollte, weil ist ja praktisch ab nächstem Jahr automatisiert 50 ERPs zusammenzuführen. Und da würde mich wirklich interessieren, wie siehst du das Thema, also Julian in dem Fall an dich, wie realistisch ist es, wie nah ist es? Das ist für mich tatsächlich sehr interessant.
Ja. Also ich glaube, wenn das Kleingeld in der Kriegskasse da ist, auf jeden Fall. Aber ich meine, glaube ich mal ganz, ganz ernsthaft gesagt, einige der führenden, wirklich großen Unternehmen, gerade so im Konsumgüterbereich, sind dran, hier Piloten zu starten. Wie lange wird das dauern, bis es realistisch in der Breite ist? Da reden wir von mal mindestens 5 Jahren, würde ich sagen, bis wir da einen Reifegrad haben. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig mit diesen Voraussagen immer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch nicht gedacht habe, wie schnell wir eigentlich über die verschiedenen GenAI-Varianten in den letzten 1 bis 2 Jahren uns schon entwickeln würden und das schneller war, als ich erwartet habe. Trotzdem denke ich, dass dafür noch einiges notwendig sein wird. Aber das Potenzial dafür, und wenn man sagt, es braucht eigentlich nicht viel, auch der Invest dahinter ist nicht riesig. Und das macht die Technologie halt wirklich schon wahnsinnig spannend. Und es ist halt wirklich hochdisruptiv. Und wenn das funktioniert und wenn ich sagen kann, ich habe dann mein Agent gebaut, ich habe hier eine Anwendung, die mir einen Bereich einfach mal löst, wird das, glaube ich, schon eine riesige Welle mit sich bringen. Also ich denke, dass wir hier auf keinen Fall von 10 Jahren reden, sondern eher von 5. Wie gesagt, mit einem Fragezeichen, da habe ich leider auch keine Glaskugel.
Okay, aber die Einschätzung so ungefähr ist auf jeden Fall interessant. Bei den Agents, da bin ich ein bisschen unsicher. Also wir nutzen OpenAI seit einem Jahr zum Stammdaten optimieren. Und ich sage mal, wir haben mit einfachen Prompts angefangen und über die API von unserem Webshop sprechen wir die an. Ich habe nicht verstanden, was jetzt bei den Agents wirklich der ganz spezifische Vorteil ist. Weil aus meiner Erfahrung jetzt ist es vor allem mega wichtig, dass wenn wir wieder Daten zurückkriegen, dass wir die selber interpretieren können. Und um zu schauen, also beispielsweise ist es eine Artikelnummer bei uns oder ist es eine angelegte Kundenadresse oder solche Geschichten. Und diese Daten wieder zurückzugeben, da habe ich den Unterschied jetzt nicht genau verstanden, wo praktisch dann der Punkt kommt, wo du sagst, das Thema Agents ist super relevant für dieses Jahr.
Also das Spannende ist, dass ja eine klassische GenAI-Anwendung, ein klassisches Large Language Model, promptbasiert funktioniert. Wo ich aber einen sehr spezifischen Prompt ausgeben muss, um zu einem Resultat zu kommen. Und ich habe eigentlich immer geschlossene Kreise. Und zwar, ich habe einen geschlossenen Kreis, der beginnt, ich habe einen Prompt, ich habe eine Aktion, die wird ausgeführt und die ist dann erstmal beendet. Und der große Unterschied ist für mich, dass bei einem Agent ich eher eine Zielfunktion vorgeben kann und sage, bitte optimiere die Verpackungsdaten in dem folgenden Bereich, und ich wesentlich weniger spezifisch sein muss und quasi eine Dauerschleife erzeugen kann und eine dauernde Aktivität erzeugen kann, die im Hintergrund läuft und eine Verbesserung von auch Daten in dem Fall herbeiführen kann. Also ich habe ein offeneres System, es ist eher zielfunktionbasiert, ich kann eine komplexere Kette an Abläufen hervorrufen, ich kann auch mit anderen Systemen interagieren. Das ist auch sowas, was heute bei OpenAI immer noch so ein bisschen hakelig funktioniert. Und das soll man darauf erweitern. Das heißt, ich werde flexibler und breiter eigentlich hauptsächlich dadurch, mit dem, was ich machen kann.
Okay, dann habe ich das verstanden. Das heißt aber trotzdem, dass ich auch mit einem Agent immer auch verifizierte Daten wieder austauschen kann und ihm Feedback geben kann.
Ja.
Okay,
und
danke.
So auch muss, denke ich mal am Anfang.
Ja. Und nochmal, idealerweise kannst du dem Agent auch bei seinem Reasoning zugucken. Das war das, was ich vorhin sagte, dass man genau nachvollziehen kann, was der eigentlich im Hintergrund macht, sodass es halt nicht diese Blackbox-Situation ist, wo dann das Resultat da ist und du denkst, okay, kann ich dem jetzt trauen oder nicht, sondern wirklich Schritt für Schritt dargelegt wird. Ich habe die API angepängt, dann habe ich dieses Datenfeld aufgerufen und die Datenbank angezapft und dann folgende Berechnung gemacht und so weiter und so fort. Ne? Ja, das wäre die Idealvorstellung. Nächste Frage oder Kommentar?
Ja, ich fand es spannend. Julian, du hast oft das Wort Vertrauen benutzt. Und als würden wir heute in die Daten vertrauen, ist für mich die Frage, wie man genau zu diesem Vertrauen kommt. Und es ist eine zweiteilige Frage, dem eigentlich ist es ja so, dass der Planer macht ja keinen Mehrwert durch die Datenmanipulation. Zielsetzung sollte ja sein, dass er die Datenbewertung macht aufgrund guter Datenqualität. Ist übrigens spannend, Gisela, aber wäre noch gut zu sagen, wie misst du denn die Datenqualität, weil das tatsächlich ein Thema ist. Und die andere Geschichte ist, Peter kommt auch aus Bayern, wir wissen, dass die Wahrheit ist, aber wir wissen nicht, wer die Wahrheit verkraftet. Was machen wir denn dann, wenn wir Daten, Wahrheit, Klarheit und Hoheit haben? Weil die meiste Dysfunktionalität stellt sich ja nicht dadurch ein, dass die Daten nicht vorhanden wären, sondern dass jeder die Daten anders liest, interpretiert und dann je nachdem wie aufbereitet, oftmals der Interessenausgleich und der Zusammenschluss mit den anderen Bereichen dann nicht stattfindet. Wie seht ihr denn dahin, wie bereiten wir denn die Leute darauf vor, dass sie die Daten nicht mehr als Scapegoating missbrauchen können, weil der nackten Wahrheit ins Auge zu sehen tut manchmal weh?
Da hast du viel drin in den Fragen. Gisela, wolltest du? Ja.
Mehrere Themen. Also ich glaube, worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist jetzt irgendwie Kultur, Unternehmenskultur, Change Management und Prozesse. Mhm. Zum Beispiel, was du halt sagst, also als wir, da ging es um Machine Learning-Themen im Bereich Forecasting. Da haben wir als allererstes den Prozess angeschaut und halt festgestellt, dass halt echt gefühlt jeder in jedem Werk anders diese Daten halt interpretiert, damit was macht, manipuliert und wie auch immer. Und da als erstes zu sagen, nee, das sind jetzt die Schritte. Da sind übrigens X, Y, Z auch mit dran beteiligt. Ja, also so sieht der Prozess aus. Und jetzt kriegst du sozusagen mit einem Tool Forecasts und so weiter dazu, die dir dann nochmal helfen und dir auch, also wir sind eher in der Phase, es macht dir halt Vorschläge und sozusagen du musst noch nicht es komplett übernehmen. Also ich glaube, das muss man auch sagen, man muss da auch schrittweise, jetzt kommen wir zum Thema Kultur und Change Management angehen, also ich kann nicht von heute auf morgen, sei es ein Agenten oder solche ML-basierten oder GenAI-basierten Themen freischalten und dann sagen, so los und jetzt alles ändert sich. Also da komme ich natürlich auf viel Widerstand. Also das ist das eine und Kulturthema ist, bei uns ist schon viel Transparenz, aber ich werde auch nie vergessen, als ich das Thema Digital Twin, wir haben das Command Center genannt, zum ersten Mal in einem Werk vorgestellt habe, also sozusagen, hey, das wollen wir jetzt machen und wir fangen mit den Inventory Data an, weil das war halt so mein Problem, dass ich bin global zuständig für die Logistik, nicht sozusagen in den einzelnen Regionen und ich war immer davon abhängig, dass ich sozusagen aus den Regionen die Daten kriege, die wiederum das aus dem Werk und da, mir fehlte die Transparenz, aber auch um zum Beispiel mit Analysen und so weiter zu helfen, weil diese Kapazitäten, diese Capabilities habe ich in meinem Team. Und da werde ich nie vergessen, wie dann so eine Planerin im Werk sagte, oh Mist, jetzt kann ich ja nichts mehr verstecken. Warum will ich das auch machen? Kapazitätsengpässe. Also Automobilindustrie kommt das mal öfters vor und da möchte ich in der Lage sein, objektiv die Teile zu verteilen und nicht, dass jeder das Hoarding macht. Also auch hier wäre es das, helfen datentransparent, da auch Prozesse und Mindset ein bisschen zu ändern. Bisher, knock on wood, läuft es ganz gut. Und zu deiner Frage, wie messe ich Datenqualität? Das ist natürlich sehr, sehr spezifisch. Also jetzt bei den Themen wie Verpackung haben wir uns wirklich versucht, so was sind so 20 typische Fehlerquellen oder was macht nicht Sinn aufzumachen? Und die messen wir dann halt, ja, zum Beispiel, oder 10, ich weiß gar nicht, womit wir gestartet haben. Es ist auch manchmal einfach ein Qualitätsproblem, ist überhaupt das da, sind die Daten da? Also das liegen die sozusagen gerade vor und dann kann ich ja auch messen, sind sie weniger da. Dann sowas wie Forecast Accuracy, also dann wirklich halt spezifisch auf mein Thema zu messen, wie ist es, wo stehe ich da eigentlich? Und da muss dann halt der Hirnschmalz rein, was macht denn da Sinn und wer wiederum kann dann derjenige oder diejenige sein, die das dann wieder verbessern kann.
Ich glaube, spannend ist auch noch bei der Frage, Im Endeffekt, heute sind ja die meisten Systeme um den Planer gebaut. Irgendwo. Das heißt, ich habe immer so ein heliozentrisches Weltbild, der Planer ist die Sonne und der Entscheider, der hat das letzte Wort. Ich hatte Ende letzten Jahres eine Diskussion mit einem amerikanischen Unternehmen, die ja vom Mindset immer noch ein kleines bisschen anders sind als wir, muss man dazu sagen, wo die Frage aufkam, muss denn der Planer das letzte Wort haben? Und wie ist es denn, wenn ich eigentlich zum Beispiel bei einem Absatzplan den Input des Demand-Planners nicht als finales Ergebnis nehme, sondern als erneuten Input in meinen Algorithmus? Und ich dann anfange zu bewerten, welcher Planer denn bei welchen Produkten, für welche Region, vielleicht auch in welcher Jahreszeit eigentlich gut ist oder nicht. Und ich dann sage, wenn ich dann einen Planer habe und der kann bestimmte Sachen weniger gut, dann schalte ich aus, was er eingibt. Dann ignoriere ich das. Und bin in der Lage, das wieder zu sondieren. Darf man das hier bei uns? Fragezeichen. Ist aber ein interessanter Gedanke, was ich daraus mitgenommen habe, dieses Thema Post-Game Analysis. Und war meine Entscheidung eigentlich richtig oder gut? Habe ich eigentlich einen Mehrwert geliefert mit dem, was ich gerade getan habe? Und auch öfters mal in den Rückspiegel zu schauen, bei so einer klassischen Entscheidung wie in so einem monatlichen Planungszyklus zu sagen, war das Szenario, was wir ausgesucht haben, eigentlich das Richtige? Das wird ja nur heute nur ganz, ganz wenig gemacht. Da hat ja keiner Zeit dafür zu sagen, wir gucken nochmal, was letzten Monat eigentlich war oder ob es richtig war oder falsch. Und das wird oft wehtun, glaube ich, dieser Blick ins Spiegel. Aber mittelfristig auch wieder Vertrauen schaffen und zu sagen, ich bin dazu in der Lage, mich auf die Dinge zu fokussieren, die wichtig sind und ich kann eigentlich einen besseren Job machen am Ende des Tages mit dieser Unterstützung, wenn das neben mir läuft. Aber vom Change Management ein wahnsinnig spannendes Thema.
Die Fehlerkultur darfst du nämlich auch gleich erstmal dazu etablieren, weil so wie du sagst, in manchen Unternehmen, gerade in globalen Ketten, dann ist es keine Frage. Brauchst in China auch nicht anfragen, ob wir die Daten haben können oder nicht haben können. Das wird nicht das Thema sein und da werden wir in Europa irgendwann entweder mal mitziehen oder noch viel weiter abgehängt werden. Und wenn du dann keine Fehlerkultur hast, dann wirst du nämlich nie jemanden haben, der bereit ist, dir die Daten zur Verfügung zu stehen oder diese Widerstände, dann kommen wir von dem Excel nicht weg, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben. Weil immer sehen, okay, ich habe dann meine Schattenwirtschaft, egal wie er dann die.
Ich glaube, das ist meistens das Schwierigste, wie stelle ich die Excel-Schattenwirtschaft ab? Also das ja.
Der größte Feind des Fortschritts.
Ja.
Hi, mein Name ist Alex. Ich habe eine Frage zu diesem Materialstamm-Korrektur-Case. Den finde ich super spannend. Also das ist auch ein Thema, was uns bei Hilti komplett beschäftigt. Der Ressourcenaufwand, der dahinter steckt, die Materialstammdaten zu korrigieren. Das zu identifizieren, kriegen wir hin, auch mit einfachen Mitteln. Die Korrektur ist das Aufwendige.
Ja.
Meine Frage zieht aber mehr darauf ab, auf diesen Knowledge Drain. Also was wir sehen zum Beispiel vom Thema Testautomatisierung. Super effizient. Wenn wir das mal in einem Release über 3 Releases machen, verlieren die Leute das Wissen, wie die Prozesse eigentlich laufen. Das heißt, wenn wir neue Prozesse aufsetzen, sie wissen es gar nicht mehr, wie es geht, weil sie nicht gezwungen sind, 3-mal im Jahr oder mehr das auszuführen. Jetzt bei der Materialstammdatenkorrektur habe ich Bauchschmerzen, weil ich sehe ein ähnliches Risiko. Da sind so viele Mechanismen, auch neue Prozesse, die ich darauf aufbaue. Wenn ich die Logik nicht mehr kenne, die Sachen nicht mehr kenne, nicht mehr gezwungen bin, selber die Logik zu überprüfen, zu durchdenken als Mensch, dann bin ich ja irgendwann komplett abhängig von der KI, weil dieses Wissen nach 5 Jahren ist es weg. Was ist die Antwort darauf? Oder wie?
Da könntest du jetzt sagen, ich glaube, vielleicht ist da auch der Unterschied zwischen Deutschland und anderen Ländern. Wir haben ja nicht so einen hohen wahrscheinlich Turnover an Menschen. Also wenn ich aber jetzt nach Amerika oder Mexiko oder China oder so komme, also es gibt in vielen anderen Regionen, hast du gar nicht unbedingt. Also da brauchst du vielleicht eher die KI oder die Digitalisierung, um das Wissen sozusagen halt zu kodifizieren, da zu haben, weil die Leute einfach schnell wechseln und vielleicht auch nicht immer die Qualifikation haben. Also ich bringe hier vielleicht so ein bisschen eine andere Blickweise hin, weil wir halt in, ich weiß nicht, wie vielen Ländern sehr global halt mit über 70 Werken tätig sind. Und es ist halt unterschiedlich zu dem, und ganz ehrlich, wir haben sogar in Deutschland gar keine Produktion mehr, wie das ist. Aber ich verstehe schon, dass sozusagen die Sorge, mein Gegenargument ist, es ist ja auch nicht garantiert, dass die Menschen immer da sind und das Wissen dann dort ist. Und halt auch gerade bei so fieseliger Stammdatenarbeit, sage ich auch spontan, naja, das Fehlerrisiko ist halt beim großen Excel auch ganz schön groß, wenn es Menschen machen. Also sehen wir jetzt immer wieder, wir haben jetzt halt auch nochmal Excel-basiert viele Daten bekommen, wo ich auch sage, okay, da sind halt einfach Fehler drin, was ganz normal ist, ja. Die passieren dir wahrscheinlich mit einer KI weniger.
Aber ich kann dir noch ein ganz privates Beispiel geben aus der Beratungstätigkeit. Das ist ja wahnsinnig spannend, wenn man darüber nachdenkt. Ich kann ja heute schon im Teams meinen Co-Piloten laufen lassen, der mein Meeting zusammenfasst, die Actionpunkte sauber aufführt. Und es gibt heute schon zig Anwendungen, wo ich dann das Geschriebene in Folien übersetzen kann. Und im Endeffekt wird es ja so sein, auch wenn ich jetzt so an meine Profession denke, dass man wahrscheinlich in ein paar Jahren eher dann derjenige ist, genau wie in dem Fall, Ich bekomme dann auf einmal eine fertige Folie und ich muss in der Lage sein zu sagen, die Box muss aber nach links und hier muss die Font-Size 1 größer und der Kasten soll bitte blau sein. Aber wenn ich das selber nie gemacht habe und nie von der Pike auf nächtelang Folien gemalt habe, kann ich das dann noch? Bin ich dazu dann noch in der Lage? Weil ich bin ja auf einmal, wenn man es so auf den Hausbau überträgt, ich bin ja nicht mehr der Maurer, ich bin ja der Architekt. Und wenn ich selber nie ein Haus gebaut habe, kann ich der Architekt sein oder nicht? Das ist eine super spannende Frage, auf die ich auch noch keine Antwort habe, ehrlich gesagt.
Vielleicht brauchen wir ja irgendwann gar keine Berater mehr. Könnte auch der Fall sein. Will ich dabei schwören.
Frage der Zeit.
Podcaster brauchen wir auch nicht mehr.
Servus, bin der Bastian und nochmal vielen Dank für den Vortrag. Wir hatten ja vorhin gesagt, 2030 ungefähr könnte KI in unserem Arbeitsalltag sehr relevant sein. Was muss ich als Praktiker mir für ein Skillset jetzt aneignen? Kann ich mich zurücklehnen als Supply Chain Experte, mich auf die KI verlassen oder muss ich jetzt auch in Richtung IT gehen oder muss ich noch irgendwas lernen, um dann noch 2030 am Markt, ich übertreibe jetzt mal, zu bestehen?
Ich glaube, das Spannende ist, aber würde mich auch eure Perspektive total darauf freuen. Also meiner Meinung nach denke ich, dass die Rollen, die bleiben werden, sind ja wie der Podcaster das Kreative. Ich habe ein Problem, das kann mein Modell gerade nicht lösen. Und ich habe jetzt eine Situation, da brauche ich sehr starke interpersonelle Fähigkeiten. Ich muss Problem lösen können, ich muss kreativ sein, ich muss mit anderen agieren können, ich muss was machen, was noch nicht vorher geschehen ist und muss das trotzdem lösen können. Ich brauche wahrscheinlich noch mehr Expertise. Es ist weniger das manuelle, repetitive, als das einmalige, kreative und problemlösungsorientierte. Das ist schon auch ein Stück weit ein anderes Mindset, wobei ich sagen muss, dass viele der erfahrenen Logistiker und Planer da draußen das haben und können und das sich angeeignet haben über die Zeit. Das wird nicht weggehen. Aber viele der wirklich händischen und repetitiven und mondänen Aufgaben, die werden irgendwo wegfallen, weil ich die machen lassen kann. Aber der Kern dessen, was einen zum Supply Chainer macht und was einen da Spaß dran macht, das wird bleiben, meiner Meinung nach. Das geht, glaube ich, nicht weg.
Ich sehe das ähnlich. Und was ich noch ergänzen würde, ist einfach Neugierde. Oder was ich halt sehe bei meinem Team halt, die wirklich halt Spaß haben, das auszuprobieren. Und was ist ich alles möglich schon mit Copilot in Word. Und wie du gerade gesagt hast, also das Leben erleichtern, ja. Und da nicht nur hergehen, sich die Protokolle schreiben zu lassen, sondern wirklich, was hat jetzt eine Kollegin gemacht? Wir haben ein Chatbot auf unseren ganzen Standards drauf, halt selbst gestrickt. Also das zu dem Thema Wissen sozusagen schneller. Also das Beispiel hattest du ja auch, das haben wir halt bei uns. Aber sie hat dann nicht einfach nur gefragt nach, wie ist jetzt irgendwie die Standardverpackungsmaße, bla blub, sondern wie wäre denn die Job Description für einen Supply Planner? Und das hat dann der Copilot, sagt sie, zu 90%, war ihr Job, den sie eigentlich gerade hatte, erledigt, weil das halt sehr gut basierend auf den Standards und den ganzen Prozessbeschreibungen, die wir dem zur Verfügung gestellt haben, geben. Und was ich damit meine als Beispiel, sie hat halt da einfach weitergedacht. Jetzt nicht nur einfach so einen normalen Prompt gemacht, sondern wirklich überlegt, wo in meinem Job kann ich das benutzen. Ich glaube, das ist halt dann wichtig, wie nutze ich die Technologie? Und denke da auch, also dass wir das Kreative vielleicht da so ein bisschen aus der Box heraus. Und das Zweite, was aber, glaube ich, auch beim Planer auch nochmal wichtig ist, dann doch diese analytische Fähigkeit, weil ich bin da noch nicht ganz so weit, wie du das so sagst, dass die jetzt alles übernehmen werden, weil ich glaube, es wird noch relativ lang sein, dass wir am Ende die letztliche Entscheidung dem Planer überlassen. Der wird aber jetzt vielleicht auf einmal mit mehr Daten und mehr unterschiedlichen Szenarien konfrontiert. Und ich fand einen schönen Use Case, den ich der aktuellen Harvard Business Manager war, wo die GenAI eingesetzt wird, um die Ergebnisse aus dem Planungssystem zu erklären. Also aus dieser Blackbox, wie kann ich diese Blackbox den Leuten erklären? Ja, also das fand ich auch ganz spannend. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen trust-helfend. Wie kann ich jetzt mit dieser Vielzahl an Szenarien, die auf einmal möglich sind, die wir vorher gar nicht rechnen können, überhaupt umzugehen?
Ja, das ist schwierig. Also bei uns geht so ein bisschen die Angst einher, dass wo jetzt vielleicht 20 Planer sitzen, dann 2030 nur noch 5. Und da ist jetzt, sagen wir, die Kooperation der Mitarbeiter in Richtung KI relativ gering. Das ist die Realität bei uns.
Ehrliche Aussage.
Ja. Das wird aktuell als abgelehnt. Erstmal, der Betriebsrat findet es auch nicht gut. Nur mal so aus dem Umfeld.
Ja, als Beispiel, man hat ja vor einigen Jahren noch gesagt, Mensch, alle, egal in welcher Branche, in welcher Funktion du tätig bist, alle müssen eigentlich coden lernen. Coden ist der für die Zukunft, Software regiert die Welt, Software is eating the world und wer nicht coden kann, bleibt irgendwann hinten dran. Das ist doch jetzt auch komplett schon wieder überholt, weil du musst nicht mehr coden können, weil KI in jedem Fall besser coden können wird als jeder, der sich das aneignet. Du musst als Beispiel in dieser Woche ist gerade ein neues Tool veröffentlicht worden, das ist irgendwie eine Handy-App, eine Mobile-App von Replit, also so ein Coding-Tool sozusagen. wo du auch wieder über einen Prompt beschreibst, was für eine Softwareanwendung, was für eine App du haben möchtest. Und dann schreibt sie dir den Code und du kannst diesen Code ausführen. Das heißt, ich brauche einfach nur noch beschreiben, was ich eigentlich genau will. Ja. Ich muss nichts mehr selber. Ich muss nicht eine Codezeile selber schreiben können. Und das ist die Zukunft. Also diese Tipps von Coden verstehen ist auch schon wieder überfällig. Ne? Wer hätte das gedacht vor 3, 4, 5 Jahren? Das hat niemand gedacht.
Und das ist alles spannend dabei. Ich finde es auch ganz gut im Punkt, Gisela, wenn du sagst, mit der Kreativität, was Prompts angeht. Ich hatte zum Beispiel gerade einen Austausch mit einem Kollegen, der hat sich eine Anwendung gebaut, wo man eine Präsentation vor quasi hochladen kann. Zum Beispiel habe ich meine nächste Stierko, das Dokument wird hochgeladen und ich kann dann sagen, wer sind die Teilnehmer dieser Stierko? Ich beschreibe die Personas kurz und bekomme dann zurückgespielt, was die wahrscheinlich fragen werden. Wo man auch wieder denkt, da wäre ich nie drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ne? Aber es ist total smart und heute schon möglich und das funktioniert 1A, wo ich dann sagen kann, die folgenden 3 Personen sitzen drin und das sind die kritischen Fragen, die ihr bekommen werdet, bereitet sich darauf vor. Wo man auch denkt so, puff, Wahnsinn, was man alles machen kann, auch heute schon. Und das ist halt ein ganz anderes Denken, was man dafür braucht.
Also ich bin ein bisschen so da inzwischen, wo ich denke, ich kann mir kaum noch Bereiche vorstellen, von denen ich glaube, dass die KI in absehbarer Zeit einfach besser kann als Menschen. Und dann bin ich jetzt in einer Situation, wo ich gar nicht weiß, was ich jemandem raten soll, der jetzt irgendwie eine Karriere anfängt oder irgendwie.
Ich habe 2 Teenagerkinder und genau die Diskussion haben wir ab und zu am Arbeitsplatz. Was sollen wir mal machen oder studieren?
Außer der Ratschlag, sich jetzt mit diesen KI-Modellen, mit KI jetzt auseinanderzusetzen und Experte darin zu werden. Denn ich glaube, was als erstes stattfindet, ist, dass ein stinknormaler Supply Chainer nicht durch eine KI ersetzt wird, sondern durch einen Supply Chainer, der besser mit KI umgehen kann. Das ist ein bisschen abgedroschen, haben schon viele gesagt, es ist aber genau die Wahrheit. Ne? Mhm. Also in so einem mittelfristigen Zeithorizont ist es, glaube ich, für alle ratsam, sich wirklich mit diesen Themen zu beschäftigen, denn dann sieht man, was möglich ist und man kann sich die aneignen und man kann Experte werden, man kann sich selber Dinge aneignen und relativ in kurzer Zeit zum Experten dafür werden. Und dann sagen, seinen Job noch etwas länger retten, als es normalerweise der Fall gewesen wäre.
Aber ich habe letztens gerade gelesen, Künstler und Pfarrer wären die 2 Berufe. Wenn das in Frage kommt für deine 2, ja, da wäre man relativ sicher.
Ich würde vielleicht noch mal kurz zu dem Thema, was wir am Anfang anhatten, weil ich noch ein kleines Plädoyer machen will, auch wenn die Daten nicht perfekt sind, trotzdem anzufangen, experimentieren, weil du das auch gesagt hast. Weil die Erfahrung, die wir gemacht haben, oder ich eigentlich täglich mache, erst wenn ich Daten nutze, und warum ich die Daten brauche, verbessere ich die Datenqualität. Mhm. Ich glaube, diese Efforts, also diese ganzen Anstrengungen, die jeder von uns kennt, wo es am besten noch jahrelange oder monatelange große Projekte gab, wo im stillen Kämmerlein irgendwelche Daten bereinigt oder aufgesetzt oder man diskutiert hat, wie das denn aussehen soll, sind bei weitem nicht so erfolgreich, als wirklich einfach mal zu machen, sich dann auch diese Transparenz zu schaffen, was alles nicht da ist, aber das merken wir jetzt gerade sehr stark dadurch, dass wir das aufgesetzt haben, dass wir dann halt durch die User aufmerksam gemacht werden, hey, da ist wer, ist sozusagen in unserem Digital Twin noch nicht alles drin, weil da fehlt die Bomben zum Beispiel für irgendwelche Unterprozesse. Wir haben eine ziemlich tiefe Wertschöpfungskette und da kommen wir, das sind dann Kleinigkeiten, aber wenn das dann ganz viele machen, ja, und wir die dann gezielt, verbessern wir so Stück für Stück immer unsere Datenwelt. Und ja, für Machine Learning ist es natürlich ein bisschen blöd, also da, wenn ich jetzt gerade Verspätungen in meinen Projekten habe, sind die datenbasiert, weil die halt dann natürlich für gewisse Anwendungen nicht gut genug sind, als dass ich dann diesen Daten vertrauen kann. Aber auch hier wieder, hätte ich nie dieses Projekt angestoßen, hätte ich nie im Leben überhaupt die jetzige Datenqualität, weil es sind zum Teil Daten, die wir nicht gesammelt haben, uns nicht drum gekümmert haben. Ja? Also das ist, glaube ich, auch nochmal einfach ein wichtiger Appell, nicht zu warten, bis es perfekt ist, sondern diese Reise zur KI und zum Nutzen, die Use Cases dafür zu nutzen, die Daten besser zu machen und damit zu lernen und dann auch wirklich zu lernen. Du hast gefragt, was sind denn wichtige Daten? Was ist denn überhaupt wichtig?
Ja, finde ich hundertprozentig bei dir, weil die Daten müssen immer einen Zweck haben. Die müssen immer zweckgebunden sein und immer eine Funktion unterstützen oder eine Entscheidung unterstützen. Und in dem Moment kann ich auch mit ihnen arbeiten und verstehen, ob sie gut sind oder schlecht. Und die Daten, die ich nicht brauche oder die keinen Zweck haben, die kann ich auch erstmal vergessen. Bin ich ganz genau bei dir. Mhm.
Jonas, noch ein Kommentar oder Frage?
Gisela hatte schon das Stichwort gesagt, machen. Und du hattest vorhin noch gesagt, Data Ownership sollte eigentlich im Business liegen. Das schreit ja für mich nach einem dezentralen Ansatz, um mal loszurennen. Frage an Julian, wie, wenn ich, und ich gebe dir 3 Constraints, ich bin nicht Max, der einfach macht mit OpenAI, sondern ich bin jemand, der Datenschutz groß schreibt. Ich bin auch niemand, der ein 8-stelliges Budget im Jahr für Consulting, hat. und ich habe keine Armee von Tech-Spezies, die ein Open-Source-Modell deployen können. Wo fange ich dann an?
Darf ich sagen? Ich mache das alles ohne Consultants, das Team ist auch super klein und da hilft ja der dezentrale Ansatz. Also das auch vielleicht nochmal. Also man braucht nicht auch, also ich war ja selber lang genug Consultant, man braucht nicht die große Tech-Armee und auch nicht die Consultants, ja.
Verstanden.
Und du kannst auch Datensicherheit arbeiten. Zum Beispiel diesen Chatbot, den wir sagen, der ist auch selbst programmiert.
Verstanden. Jetzt bin ich aber, also erstmal bin ich Devil's Advocate, ne? Und tue jetzt so, als wenn ich der typische deutsche Mittelständler bin, der sagt, nö, mach ich aber nicht. Also OpenAI, die Daten gebe ich nicht her und nach China gebe ich die schon erst recht nicht, ne? Also ich bin jetzt bewusst polemisch. Was mache ich denn in dem Szenario?
Ja, also es ist ganz ehrlich, also wir haben es jetzt heute besprochen, diesen Chatbot selber herzustellen, zu machen, ist nicht schwierig. Das haben unsere IT-Kollegen innerhalb von wenigen Tagen gemacht. Es war dann eher der längere Prozess, machen wir das, setzen wir das jetzt um. Also das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch länger besprochen haben. Mittlerweile ist die Technologie da, dass du das selber auch relativ sozusagen aufwandsarm machen kannst. Es ist dann halt eher dieser Mindset, das mal auszuprobieren. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr auch, Boris, in vielen Podcasts sagt und was man überall sagt, auszuprobieren, experimentieren. Datensicherheit, klar, ist wichtig. Deswegen, wir setzen jetzt auch nicht OpenAI ein. Ich würde auch definitiv nicht DeepSeek nehmen, also was man da unterschreibt, wohin dann deine Daten gehen. Und vielleicht sich dann auch am Anfang, wenn es Widerstände gibt, wirklich was Kleines aussuchen. Also in unserem Fall war halt, also das war so ein Nebenprojekt mit diesen Standards. Damit, das macht jetzt nicht den riesen Effizienzgewinn, aber es bringt wieder Leute dran an das Thema, es mal auszuprobieren. Und wie gesagt, hat dann auf einmal so Nebeneffizienzgewinne, von denen wir noch gar nicht gewusst haben, dass sie da sind. Ja, also das zu schauen halt, kann ich eine Job Description, eine Prozess Description draus machen. Also immer vielleicht da nochmal auszuprobieren, was Kleines auszusuchen. Und das ist ja das Schöne daran, es muss heutzutage nicht mehr allzu teuer sein, ja.
Ich wollte noch sagen, ich glaube auch ein Mittel, was ich gar nicht unterschätzen würde, ist zu sagen, mit den Hochschulen und Universitäten zu arbeiten und zu sagen, gibt es einen Doktoranden, der Lust auf das Thema hat, der da einfach fit ist und der sagt, komm mal rein, vielleicht mit einem beschränkten Umfang, erstmal leg mal los und guck mal, was du machen kannst. Und das muss ja nicht, man kann sich auch einfach so mal für quasi kein Geld oder kleines Geld dann einfach Talent ins Unternehmen holen für eine gewisse Zeit, um mal zu gucken, Vertrauen zu bauen, Interesse zu schaffen damit und loszulegen irgendwo.
Mega, mega spannend. Ich schaue auf die Uhr. Haben wir noch eine Frage? Ja, noch gerne eine Frage, ja?
Ja, okay. Ich bin Thomas. Also ich bin auch begeisterter Baumeister von Schatten-IT-Lösungen. seit Jahrzehnten aber auch Global Process Owner. Und vielleicht kannst du so mal ein paar Worte sagen über, okay, wir bauen jetzt Coding und AI-Agents und jeder darf das machen, sehr demokratisch, super. Was für ein Governance brauchst du dafür, damit es nicht in zwei Jahren ein 1500 komplett proliferierte Prozesslandschaft einfangen muss? Weil die Templates für ERPs waren ja auch für den Zweck gebaut, dass es ja die Prozesse ein bisschen in Grenzen hält oder harmonisiert. Was muss man da aufpassen, damit es nicht ein komplett 1000 Excel nur moderner wird?
Ich glaube, das Spannende dabei ist, ich glaube, die Governance für das Thema hat noch keiner heute, ehrlicherweise. Gisela vielleicht, das wird schon oft überrascht. Aber
wir denken drüber nach.
Das ist alles noch in Erfindung gerade, ne? Aber ich glaube, was ich nur gesehen habe, was aber in anderen Fällen sehr, sehr gut funktioniert, ist zu sagen, du musst dir ja eigentlich so eine Bücherei, also eine Library oder Repository schaffen, wo verpflichtend ist für jeden, der, wie du sagst, der basisdemokratisch arbeitet, die Anwendungsfälle, die er hat, irgendwo zu hinterlegen. Dass ich weiß, ich muss mal einen Überblick kriegen, ich muss mal greifen können, was da gerade eigentlich passiert, was die Bereiche sind. Und dann denke ich, dass ich es entwickeln wird, dass ich sage, ich habe bestimmte Anwendungen, wenn ich jemand habe, wie sagt man, einen Kollegen jetzt mit seinem Beispiel, mit seiner, was sind die wahrscheinlichsten Fragen, die ich bekommen werde. Wenn jemand sagt, das ist so schlau und so gut, das möchte ich auch wieder anderen zur Verfügung stellen, dass ich das in so einer Library zur Verfügung stelle und sage, das ist offiziell approved, das ist der Anwendungsfall und ich dann anfange, wie eigentlich so einen App Store zu bauen, mit verschiedenen kleinen Anwendungen und das können auch Prompts sein und andere Dinge, um da Struktur reinzukriegen irgendwo.
Ja, sonst kriegst du ja
einen Wildwuchs.
50 verschiedene Palettengrößensrechnungen.
Genau, das willst du nicht.
Ja. Ja, also wir haben noch nicht die Lösung, aber was ich jetzt spannend fand, letzte Woche hatten wir so einen sozusagen Workshop gemacht zum Thema Digitalisierung im SCM-Bereich mit den ganzen Kollegen und das war eines der Top-Themen. Neben den ganzen Use-Cases war wirklich, wie machen wir jetzt die Data Governance und wie schaffen wir, dass wir halt keinen Wildwuchs haben, wie machen wir die richtige Priorisierung, weil auch bei uns sind Ressourcen halt begrenzt, also selbst wenn es billig ist, aber in dem Moment, wo ich es halt global sozusagen machen will, ist es eigentlich und dass dieses Thema Data Governance war dann eins, als wir die Priorisierung gemacht haben, was wirklich in den Top 3 gelandet ist. Und wo finde ich, war ich echt happy, dass halt dieser Mindset-Change da halt bei den Kollegen da auch da ist. Also, dass man jahrelanges Daten sind wichtig sozusagen Plädoyer angekommen ist, weil die Kollegen und auch da wieder, man sieht es aber jetzt, weil wir halt mehr Transparenz schaffen, die Leute die Anwendung sehen und da auf einmal merken, hey, cool, wenn ich jetzt die und die Daten in der vernünftigen Form hätte, könnte das System ja noch XYZ für mich machen.
Und ich merke schon, wir könnten das Mikrofon wahrscheinlich noch ein paar Mal weiterreichen, aber dann wird das ein bisschen zu lang für unsere Podcast-Folge. Wir können aber gleich an der Bar noch ein bisschen über ein Gläschen Wein oder ein Gläschen Bier nochmal die Diskussion ein bisschen vertiefen. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen, Julian, für deinen tollen Impulsvortrag. Du hast gesehen, das hat den Nerv getroffen und hat hier zu einigen Diskussionen geführt und wahrscheinlich gleich noch nachhallen werden, gleich an der Bar. Gisela, vielen Dank für deine Insights aus der Praxis. Vielen Dank an euch, die Besucher heute hier bei uns in München, für eure tollen Fragen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was wir gleich noch an Informationen und an Fragen und an Gedanken in der Diskussion austauschen, wenn die Mikros aus sind. Aber an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke. Okay.